Sieht es heute anders aus vom Bild? Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Einer meiner Follower hat geschrieben, du siehst ja voll gelangweilt aus. Ich so, ja, danke schön, mein Lieber. Das ist ein Foto vom 15-16-Stunden-Tag. Da siehst du auch nicht mehr frisch aus.
Das Gesicht, das ist alles supi. Und der Glanz in den Augen, du hast richtig leuchtende Augen.
Glanz in den Augen?
Ja, Wahnsinn.
Das sieht aus wie Dollarnoten in den Augen.
Ja.
Wie was?
Also, herzlich willkommen.
So. Leonardas Empire Dubai.
Was ist das denn?
Das sind meine kleinen Boxhandschuhe. Diese kleinen Boxhandschuhe, die habe ich, glaube ich, inzwischen schon, sieht man auch, die sind mal abgenutzt schon. Die waren schon oft im Einsatz. Die habe ich tatsächlich schon fast 20 Jahre.
In welchem Alter hast du die getragen?
Die habe ich getragen, da war ich, glaube 15, 14. Also die sind schon ein bisschen älter. Kleines Händchen gehabt. Ja, und diese Boxhandschuhe stehen für mich tatsächlich, sind Symbol. Und da ist eine Story dahinter. Und die begleiten mich durch alle Phasen in meinem Leben. Und
welche Story?
Die Story dahinter ist, ein guter Freund, damals mein bester Freund, hat mir diese Handschuhe geschenkt. Die hingen immer in seinem Auto. Und ich habe mal gesagt, boah, diese Handschuhe, die will ich haben. Und ich hatte eine schwere Phase und er hat mir dann diese Handschuhe geschenkt als Symbol, dass ich alles schaffen kann im Leben. Und seitdem sind die immer bei mir mit dabei, egal wohin ich gehe, wenn ich irgendwie reise und irgendwas habe, wo ich weiß, okay, das wird eine Herausforderung, dann habe ich die mit. Und die liegen immer neben meinem Bett und erinnern mich daran, dass ich alles schaffe und dass ich manchmal auch kämpfen muss. Und ich glaube, die werden auch noch ein paar Jährchen mit mir bleiben. Das ist immer motivierend, liegen auch neben meinem Bett. Das heißt, ich habe sie tatsächlich jeden Morgen als Erinnerung, I can do it, wieder aufstehen.
Okay, so jetzt hast du gerade darüber gesprochen, das war eine schwierige Phase. Was war denn damals los?
Ich weiß gar nicht mal, was es da ging, aber es ging... So irgendwas, es hat auch was mit meinem Beruf damals oder meinem Job oder meiner Arbeit, sowas in der Schule zu tun gehabt. Und ja, die haben mich tatsächlich durch diese schwere Phase gebracht. Ich glaube, das war gerade kurz vor dem Umzug, wo ich dann, ich bin ja nach Hamburg gezogen dann irgendwann. Seitdem habe ich die.
Du bist ja mit, ja, als Teenie im Grunde genommen schon ausgewandert, ne? Nach Südamerika, bist dann über die USA zurückgeflogen nach Hamburg. Und jetzt sitzen wir in Dubai. Und deswegen heute wollen wir über drei Themen sprechen. Einmal über dein Leben in Dubai, ne? Wie sieht es wirklich aus? Dann erhoffen wir uns, dass du uns die heißesten Insider-Tipps, den heißesten Scheiß liefern kannst. Die Hotspots, die Best Places, wirklich die geheimnisvollsten Tipps. Wo kann man in Dubai irgendwelche außergewöhnlichen Sachen erleben? Darüber wirst du heute exklusiv sprechen. Mhm. Und wenn wir schon über Tipps reden, wir haben hier jetzt schon eine Menge Anfragen bekommen. Es gibt viele, die sagen, Mensch, ich beschäftige mich mit dem Gedanken, nach Dubai möglicherweise auszuwandern. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mhm. Und du gibst heute so einen Ablaufplan, so einen Guide. Was sind denn die ersten Schritte? Was sind die Etappen, um erfolgreich in die Wüste auszuwandern?
Okay.
Ja?
Ja.
Also, wie ist dein Leben in Dubai?
Wie ist das Leben in Dubai? Also erstmal, ich glaube, wenn man so aus Deutschland kommt, wir freuen uns ja jede Sonnenstunde. Ich habe lange in Hamburg gelebt. Wir freuen uns jede Sonnenstunde, die wir ja haben, in Deutschland haben, schätzen wir. Und in Dubai hast du einfach das grundsätzlich schon, du wachst morgens auf und hast blauen Himmel. Und die Laune ist anders, die Leute sind dementsprechend auch anders gestellt. Das ist, glaube ich, ein kleiner, aber feiner und doch großer, wichtiger Punkt, warum ich auch hier lebe oder auch viele Menschen hierher kommen.
Aber was machst du sonst so in Dubai? Also außer jetzt Immobilien an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wie sieht deine Shopping-Gewohnheit aus? Wie sieht dein Lifestyle aus? Welche Erlebnisse hattest du hier? Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Gut, in Dubai darf man nicht vergessen, wir hatten ja früher, das ist schon ein bisschen her, wir hatten ja früher, das Wochenende war ja vorgezogen. Das heißt, wir hatten den Donnerstag, unser Donnerstag, den wir in Deutschland kennen, war in Dubai schon Wochenende sozusagen. Das heißt, wir hatten so einen halben Tag und das hat sich wieder geändert. Das heißt, wir haben jetzt das normale europäische oder westliche Wochenende, was damals natürlich immer verkehrt war. Allein das ist schon mal so eine Umgewöhnung, wenn man natürlich jetzt hierher kommt. Jetzt ist es anders, damals war es eben so. Das heißt, wir haben am Wochenende oder wenn wir die normale Woche haben in Dubai, eine sehr kurze Woche. Das heißt, wenn du hier arbeitest, vielleicht nicht in meiner Position, aber in der Regel hast du Montag, Dienstag, Mittwoch ganz normal, Donnerstag auch noch normal und dann Freitag halber Tag. Also so zum Thema hatten wir ja auch letztens gerade Work-Life-Balance, ne? Mögen wir ja gerne, wir Deutschen. Und Thema Work-Life-Balance ist hier tatsächlich, freitags geht's um, freitags sind die Leute sowieso schon immer so ein bisschen, kannst du schon knicken so ungefähr, weil die Leute einfach schon so ein bisschen, die sind alle schon Wochenende. Also eigentlich kannst du nur Montag bis Donnerstag zählen und Freitag kannst du schon wieder vergessen, weil die Leute sind im Wochenende. Das heißt, Freitag ist hier spätestens um 12 Uhr Schicht im Schacht, wie der Deutsche schon sagt. Das heißt, da kannst du sowieso erstmal vergessen und dann am Montag geht's wieder los. Das war aber nicht immer so. Das ist erst jetzt gekommen. Und die Leute arbeiten hier sehr, sehr viel. Die Tage sind lang, die Stunden werden auch nicht gezählt. Und dementsprechend, wenn man jetzt mal guckt, oder wie ich, vielleicht noch mal kurz zum Bezug auf deine Frage, wie lebt man so? Am Wochenende macht man dann halt auch mal irgendwie, man geht weg, es gibt den Dubai Brunch. Das ist hier ein Dubai Brunch, ist nicht der Brunch, wie du in Deutschland kennst, sondern Dubai Brunch ist Samstag, 13 Uhr, triffst du dich mit deinen Freunden und dann wird gebruncht. Kennst du das?
Ja, das kenne ich aus Deutschland.
Nee, genauso. Nee, nicht der Brunch. Nicht der Brunch. Den Brunch in Dubai, das ist eine ganz andere Nummer. In Dubai ist es so, es gibt dann überall den sogenannten Brunch. Das heißt, man trifft sich 13 Uhr und dann gibt es Essen. Ich nenne das jetzt nicht Flatrate, aber man hat dann sowieso Menü, Setmenü. Sushi, Salat, tolle Sachen, also wirklich vom Feinsten mit super Musik. Und mit oder ohne Alkohol, für mich dann immer noch ohne, aber alle anderen können natürlich dann trinken ohne, bis zum geht nicht mehr.
Was heißt hier mit Alkohol? Ich denke, Alkohol funktioniert ja nicht.
Natürlich, sicher, man muss nur wissen, wo. Dafür haben wir ja nachher die Tipps.
Ihr trinkt unter den Tischen, oder wie?
Wir trinken auf den Tischen sogar. Trinken nicht nur unter den Tischen, sondern auf den Tischen. Und deswegen, Dubai Brunch ist legendär. Jeder Mensch, der zu Besuch hier nach Dubai kommt, der muss diesen Brunch probieren. Ich bin kein Partymensch. Und für die Leute, die nicht abends irgendwie weg möchten, weil sie am nächsten Tag wieder frisch sein wollen, ist dieser Brunch perfekt. Das heißt, Samstag Brunch ist ein Muss. Ist legendär. Macht einfach Spaß. Bis um 5 Uhr übrigens, ne? Es geht dann los um 13 Uhr, dann wird getrunken, gegessen, Musik gefeiert, DJ, super Stimmung, Luft, Seifenblasen, Schaumparty und volles Programm. Und dann ca. 16 Uhr, letzte Runde, 17 Uhr, fertig. Und dann geht's entweder für die richtig hartgesottenen, geht's dann gleich weiter, in einem über, nahtlos. Und für die, wie ich, die freuen sich dann, dass sie den Abend noch für sich haben.
Wie ist das denn hier mit Clubs und Diskotheken?
Naja, das, was wir in Deutschland kennen, dass man nachts bis um 7 Uhr, bis zu den Morgensonne wieder aufgeht, hat man so jetzt nicht. Klar geht's das auch, aber das hat man nicht so. Normalerweise ist hier um 2 Uhr, 3 Uhr nachts ist vorbei. Kannst nach Hause gehen und einen guten Schlaf haben.
So, und Shopping in der Dubai Mall oder wo gehst du hin?
Ja, hier wird ja viel geboten. Also Dubai Mall ist natürlich schon das Nonplusultra. Gibt's die Fashion Avenue. Die Fashion Avenue, jede Frau, die schon mal in Dubai war, weiß. Und für jeden Mann, der weiß auch, weil die Männer versuchen es zu vermeiden.
Also Versace, Gucci,
ja, da findest du alles.
Dior.
Da findest du alles, von A bis Z findest du alles. Und das Gute ist, und das ist die Dubai Mall, wenn du dann mit deiner Frau da irgendwie hingehst, die Frauen gehen shoppen und die Männer gehen, dann siehst du immer die Männer in den Cafés sitzen. Gehst die Treppe hoch, die Frauen gehen schön ihre Shops rein und die Männer machen sich dann gemütlich, treffen die sich immer zusammen und beschweren sich gerade, wie die Frau jetzt wieder 2 Millionen für irgendeine Handtasche ausgegeben hat, so ungefähr.
Aber ich habe gehört, dass die Preise tatsächlich manchmal sogar günstiger liegen sollen als in Deutschland. Kann das sein?
Kommt drauf an, wo du kaufst und kommt drauf an, was du kaufst. Aber wenn ich jetzt so, ich sag mal, die normalen Luxusgüter betrachte, dann nicht, nein.
Okay, was hast du da schon Außergewöhnliches erlebt?
Außergewöhnlich in Dubai?
Nee, beim Shoppen.
Beim Shoppen? Och, schon alles. Manchmal wird man verwechselt mit irgendjemandem oder angesprochen oder man bekommt irgendwelche Sachen angeboten, die man eigentlich gar nicht haben will und nachher kauft man sie doch, weil der Verkäufer so gut war. Oder man irgendwie vielleicht... Ich gehe jetzt auch nicht oft in die Dubai Mall. Wenn ich in die Dubai Mall gehe, muss ich dazu sagen, mache ich das, um meine Meetings zu machen. Also ich bin jetzt nicht...
Fashion Avenue,
die Meetings. In der Fashion Avenue kann ich jedem empfehlen, das sind tolle Cafés. Super.
Da machst du deine Meetings.
Da mache ich meine Meetings, ja.
Da kommen deine Kunden hin.
Die sind da sowieso schon da. Das heißt, man trifft sich manchmal in der Dubai Mall, weil ne, die Frauen gehen ja shoppen und die Männer machen gerne so das Nützliche dann. Die sagen ja, du ganz ehrlich, ich lass uns mal die Zeit nutzen, treffen wir uns und besprechen mal Immobilienthemen. Und dann nutzt man das. Das ist mal super.
Also wenn ich das richtig verstehe, du sitzt in der Dubai Mall in der Fashion Avenue mit den Männern beim Kaffee trinken, während die Frauen shoppen.
Ja.
Und du verkaufst ihnen dann Millionenwillen.
Kann durchaus vorkommen. Oder ist auch schon durchaus vorgekommen. Und gibt übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, gibt es Insider-Tipp, weil da sind ist eines für mich eines der besten Cafés auch. Da kriegst du den Kaffee, ich trinke meinen Kaffee nie ohne Milch, da kriegst du den besten Kaffee, wirklich den besten Kaffee. Da sind Leute mal beeindruckt. Oh, Leonardo, danke schön. Hätte man sonst nicht gefunden.
Welches denn?
Das ist oben. Das heißt Pascha? Das haben sie, glaube ich, umbenannt. Jetzt so ein marokkanisches. Der Kaffee ist legendär. Die Leute stehen Schlange dafür. Bringe ich dir mal mit.
Und dieser Deal, von dem du gerade gesprochen hast, über welche Summe reden wir da?
Naja, ich sag mal so, in so einer entspannten Atmosphäre, während die Frau shoppen geht und der Mann sagt sich, gut, ich kann jetzt mich entspannen, kann man schon mal so von 2-3 Millionen sprechen. Ich glaube, die interessanteste Story, die ich habe, werde ich nie vergessen. Ein Kunde, der beim Joggen, der wollte eigentlich joggen gehen. Werde ich nicht vergessen. Ich glaube, das ist mit eines der verrücktesten Stories, die ich hatte. Ein Kunde geht joggen morgens und macht bei uns einen Stopp im Office. Guckt einmal, wollte sich nur ein Projekt angucken. Und weißt du, wie er rausgegangen ist? Mit 6 Immobilien. Kein Scherz. Er ist mit 6 Immobilien rausgegangen. Ich glaube, die Frau hat einen Vogel gekriegt, als er nach Hause gekommen ist. Ja, kann auch passieren. So einfach ist es in Dubai.
Du hast ja eine Menge Kunden, die ja sehr flüssig sind. Ne? Erzähl noch mal so ein paar Anekdoten vielleicht, so außergewöhnliche Geschichten, die du mit Kunden erlebt hast.
Ach, ich habe schon alles erlebt. Ich habe schon erlebt, dass Kunden, die wollen ihre Frauen oder Freundinnen beeindrucken und dann wird irgendwie gesagt, ja, lass uns mal, ich hatte mal ein Penthouse in Burj Khalifa und dann sagt der Kunde zu mir, ja, lass uns das Penthouse angucken, ich würde es gerne kaufen und das war noch ziemlich am Anfang meiner Karriere. Solche Fehler musst du natürlich auch mal machen, ne? Und wir haben immer Proof of Funds. Der Kunde muss zeigen, dass er das Geld hat. Klar, damals der Kunde sagt, ja, ich habe das Geld und alles und schön und gut. Und dann hat sich rausgestellt, der hat noch nicht mal einen Cent in der Tasche, so ungefähr. Und die Leute, inzwischen bin ich natürlich trainiert, ich weiß ganz genau, auf was ich achten muss und wie das funktioniert. Ja, wie spricht der Kunde, welche Worte, wie die Wortwahl, wie er sich kleidet, wie er sich gibt. Das sind ganz kleine, feine Dinge.
Worauf achtest du denn bei der Kleidung?
Kleidung ist tatsächlich nicht so wichtig. Die Uhr ist ausschlaggebend. Uhr, kleine, feine Sachen. Dadurch, dass ich einen Psychologie-Background habe, sehe ich diese kleinen Sachen. Und ich bin natürlich jetzt komplett getrimmt. Ich weiß genau, was ich achte. Und mir passiert es irgendwo, vielleicht irgendwo auch noch mal ab und zu, dass man sich vielleicht mal täuscht. Weil der Kunde, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe... Kunden, die sehen aus, als hätten sie keinen Cent in der Tasche. Und das sind die Kunden, die nachher die Millionendinger kaufen. Also von daher, Leute zu verurteilen, da muss man vorsichtig sein. Das heißt, du musst irgendwo immer so ein bisschen neutral bleiben.
Was sind denn so die Unterschiede? Kommt ein Deutscher an, der hier was kaufen will? Kommt ein Russe an, der was kaufen will? Oder kommt ein Ami an, der hier was kaufen will?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das Verhalten ist vom Deutschen ganz anders und vom Ami wieder ganz anders. Und also grundsätzlich merken wir zum Beispiel beim Deutschen, der deutsche Kunde ist in der Regel sehr straight. Der sagt, ich will das und das sind meine Probleme, aber das sind auch meine Sorgen und das geht ja gar nicht. Und dann ist das eigentlich immer sehr straight. Wenn ich jetzt einen Amerikaner habe, der sagt immer viel und macht und tut und verspricht, aber oft ist es so, dann kommt da gar nichts. Also die verschiedenen Nationalitäten sind doch sehr unterschiedlich. Klar, gibt es jetzt keinen allgemein. Ich will niemanden über einen Kamm scheren oder irgendeine Schublade stecken, das nicht. Aber es gibt schon gewisse Wiederholungen.
Und der Russe?
Ach, der Russe, der ist ein bisschen ruppig, aber der Russe, der kauft dann auch.
Und am Ende entscheiden die Frauen?
das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt nationalitätenabhängig, wobei teilweise auch, das ist eher dann natürlich irgendwo auch eine Kultursache, ne? Es gibt Kulturen, da hat die Frau vielleicht nicht so viel zu sagen, dann gibt es wieder Kulturen, da hat die Frau, ich sag mal, die Hosen an im Sinne von, die Frau entscheidet. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht Nationalität. Ich sehe das, das haben wir in allen Nationalitäten.
Die Reichen und die Schönen, das sind die, die hier sozusagen auch das Leben in Dubai mitbestimmen. Welche Reiche und Schöne hast du dann persönlich schon kennengelernt?
Ja, ich muss natürlich irgendwo auch meine Kunden schützen. Und ich sage mal, ich bin wie ein Arzt Ein Arzt hat Schweigepflicht. Ich würde nie einen Kunden, wenn er das nicht möchte oder er sagt ausdrücklich, er möchte es nicht, natürlich sowieso nicht, irgendwo beim Namen nennen, weil das ist mein Job. Mein Job ist mein Kunde. Ich kriege so viele persönliche Themen von Kunden. Ich kriege Sachen zu hören, von denen weiß noch nicht mal die Frau so ungefähr was. Und das ist für mich selbstverständlich ein Ehrenkodex, dass ich diese Sachen auch bei mir behalte.
Den Scheich von Dubai, kennst du den auch?
Naja, wir sind nicht per Du, aber man kennt die Leute durchaus durch die diversen Kontakte, die man hat.
Bist du ab und zu mal zum Kaffee trinken da?
Ich will mich jetzt dazu nicht äußern, aber man hat natürlich hier Kontakte über die Jahre.
Mensch, das ist aber schade eigentlich.
Ne? Genau, ich möchte ja noch ein bisschen länger bleiben in Dubai, deswegen gehe ich da mal nicht drauf ein.
Was kannst du verraten?
Naja, ich sage mal so, in Dubai hast du gewisse Kontakte, wenn du hier lange lebst, hast du gewisse Kontakte. Und diese gewissen Kontakte, die musst du natürlich pflegen, aber auch beschützen. Genau.
Wenn wir aber schon über den Scheich reden, dann müssen wir auch über die Wüste reden. Wie oft bist du schon hier in der Wüste gewesen?
Die Frage ist, wie oft war ich gewollt und wie oft ungewollt in der Wüste?
Ungewollt?
Ja, auch das kann passieren. Verfährst du dich mal? Ups, da war mal bist du irgendwo in der Wüste bei den Kamelen. Kann auch mal passieren. Wir haben ja auch neue Projekte. Und neue Projekte, ich gehe ja dann auch mal dahin und schaue mir das Projekt an. Das ist gerade ein sehr, sehr exklusives Projekt. Und das ist wortwörtlich in der Wüste. Unfassbar beeindruckend. Und genau, das sind so, manchmal gibt's freiwillige Wüstentouren, die man dann bewusst macht, weil man eine Safari machen möchte. Und dann gibt es wiederum die Wüstentouren, die man vielleicht nicht so freiwillig macht, wo man auf einmal so merkt, so, ups, ich glaube, ich habe die falsche Abzweigung genommen. Gehen wir mal wieder zurück.
Hast du so eine Wüstensafari schon mal mitgemacht?
Habe ich mitgemacht. Tatsächlich erst einmal, darf man gar nicht sagen. Ich lebe so lange hier und habe erst eine einzige gemacht.
Also
aber toll.
Auf einen Kamel geritten?
Auf einen Kamel gesessen, geritten bin ich nicht, aber gesessen. Und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Muss man mal gemacht haben.
Weil nur gesessen ist ja jetzt nicht sehr mutig, ne?
Nee, ich reite. Für mich, ich reite dann eher auf Pferden als auf Kamelen. Aber das ist letztendlich ähnlich. Bisschen anders. Du hast also diese Höcker, diese Puschelige, wo du dich dann noch festhalten kannst.
Und jedes Emirat hat natürlich seine Hotspots. Welche Hotspots sind denn deine in Dubai?
Ich habe viele Hotspots in Dubai. Das kommt mal darauf an, was für Hotspots. Ich habe Hotspots für Cafés, Hotspots für Yoga, Hotspots für Leute, für die Party, Tiere.
Deine geheimen Hotspots, so typische Insider-Hotspots, von denen man als Touri nicht unbedingt was weiß.
Ja, ich sag mal so, wie gesagt, es kommt drauf an, was derjenige will, weil wir machen ja auch für unsere Kunden dieses Rundum-Sorglos-Package. Ich habe Leute, die kommen hierher und sagen, boah, Leonardo, ich will mich jetzt einfach nur ausruhen. Ich habe so einen stressigen Alltag in Deutschland, ich will jetzt einfach nur die Seele baumeln lassen. Dann weiß ich ganz genau, ich kann dieser Person zum Beispiel empfehlen, geh ins Sabil auf der Palme oder ins One and Only und gönn dir so ein richtig schönes Spa-Package-Wochenende. Da wirst du verwöhnt von vorn bis hinten mit wirklich allem drum und dran. So, das wäre jetzt zum Beispiel für die Leute, die einfach hier runterkommen wollen und sich ausruhen wollen. Einer meiner Hotspots definitiv für die, die sagen, ich will mal das alte Dubai testen. Oder ich will mal ein bisschen was von den typischen Dubai sehen, wo ich auch mal was essen kann, was ich vielleicht nicht in Deutschland bekomme oder was typisch Dubai ist. Und da haben wir zum Beispiel, oder ich habe da eine Empfehlung, das ist ein Jumeirah. Das ist ein super Basic, wirklich Fischrestaurant, würde ich jetzt noch nicht mal nennen. Da sitzt du wortwörtlich auf so Holz- oder Plastikstühlen, aber ganz authentisch. Und da habe ich, oder da kann ich empfehlen, da stehst du teilweise eine Stunde, um überhaupt was zu bekommen. Und gehst ins Fischrestaurant und die holen dir dann den frisch gefangenen Fisch vom Fischmarkt. Und da gibt's ganz basic, aber die Qualität ist top. Das ist eine. der meiner Tipps. Dann gibt es hier Wüste, gibt es so Wüsten-Safaris, wo du wirklich eine Safari machst und dann eben dieses Nonplusultra mit Essen auf diesen Teppichen mit Kamelen um dich rum, also dieses ganze Experience für die, die ein bisschen, für die Leute, die Kultur wollen. Das sind so diese zwei, ich sag mal, zwei der Tipps für die Kultur, Kulturliebhaber. Dann Sterne, Top 5 Sterne Restaurant habe ich Top 3, würde ich sagen. Lorraine auf der Palme, West Beach, super, super schön. Italiener, wirklich, du hast das Gefühl, du sitzt in Italien. Von der italienischen Bedienung teilweise, italienisches Essen, italienisches Ambiente und dann dieses Skyline, das ist absolut Wahnsinn. Immer vorher reservieren, ganz wichtig. Dann habe ich noch einen, das nennt sich Pierre Chic, absoluter Insider, auch ganz, ganz Boutique. Gerade wenn mal der Mann seine Frau irgendwie überraschen möchte für ein romantisches Dinner. Pierre Chic kann ich absolut empfehlen, ist auch italienisch, unbedingt reservieren, ist immer ausgebucht. Mit Sicht auf Burj Al Arab, also eine ganz, ganz tolle Sicht und sehr exklusiv. Liegt auch in Jumeirah wieder. Dritter Tipp. Letzter erstmal für die Restaurants ist Guild in DIFC für die Business-Herrschaften, die hier Business-Trips machen und einfach toll essen gehen möchten, in toller Atmosphäre, The Guild, absolut top. Also auch das wieder mediterran, da kriegst du deinen Fisch frisch, das heißt, du suchst dir den Fisch im Aquarium aus oder wo auch immer, sagst du, willst den Fisch haben und dann wird dir wirst du beraten und wird er dir so zubereitet und alles mit offener Küche und Live-Cooking.
Und wenn du schon so im Redefluss bist, was sind denn deine Insider-Tipps für diejenigen, die jetzt hierher nach Dubai kommen, um tatsächlich hier zu investieren oder sich eine Immobilie zu kaufen, aber gar nicht genau wissen, wie gehe ich eigentlich am besten vor?
Tipp Nummer 1, komm zu Leonardo. Nein, also Tipp Nummer 1 ist, hab eine richtige Person bei deiner Seite. Eine Person, die A, das Know-how hat, B, natürlich auch in deinem Interesse dich berät und nicht in ihrem Interesse. Und dann ist natürlich die Frage, was willst du, wenn du investieren willst? Klar, gibt es eine ganz, ich sag mal, eine gewisse Vorgehensweise, wie die Steps sind. Und da kann ich euch mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, erzähl mal.
Wäre das interessant, ja. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, okay, was ist das Budget? Weil wenn ich jetzt, ich sag mal mit, ich habe Kunden, die sagen, du Leonardo, ich habe 50.000, ich würde das gerne investieren. Dann sage ich, ja, super. Ist aber in Dubai ein bisschen schwierig mit 50.000.
Womit fängt man an?
Aber, genau, und mit den 50.000 kann ich dir sagen, kannst du auch investieren. Also 50.000, gut, ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen wir mit 100.000. Kannst du in Dubai eine Fractional Ownership bekommen? Weißt du, was das ist? Fractional Ownership heißt...
Ich werde es bestimmt gleich erfahren.
Genau, Fractional Ownership ist eine Option, dass du sozusagen eine Immobilie kaufst. Sagen wir, du hast ein Apartment, das kostet 500.000 Euro und du hast, unabhängig von dir, es kann ein Nachbar sein, Freund sein, Arbeitskollege, kann aber auch eine komplett wildfremde Person sein. Das heißt, ihr kauft diese Immobilie, sind 4 Stücke vom Kuchen sozusagen, von diesem Apartment und jeder bekommt oder kann einen eigenen Title Deed bekommen, also eine eigene Urkunde, ganz normal Eintrag im Grundbuch und kann dann auch unabhängig wieder seine Anteile verkaufen. Damit musst du kein Millionär sein, sondern du, ich sag mal, du müsstest schon so um die 100.000 solltest du schon mitbringen, um da überhaupt mit teilhaben zu können. Das funktioniert. Teilweise sogar mit Rendite garantiert.
Na eben. Wie groß ist denn die Rendite?
Also, es gibt die festgesetzte Rendite in Dubai. Da sprechen wir irgendwo von zwischen 7% und 8%. Das heißt, die ist dir schon garantiert. Es gibt ja diese garantierte Rendite.
Pro Jahr?
Ja. Es gibt zwischen 7% und 10% wird von verschiedenen Bauträgern für verschiedene Projekte dir angeboten. Und die ist im Vertrag auch drin. Diese steht, die ist dir garantiert. Ich bin da immer so ein bisschen kritisch diesen Dingen gegenüber. Aber für die Leute, die sagen, die wollen unbedingt diese feste versprochene Rendite, für die ist das super. Im Jahr. Genau. Das, wichtig auch nochmal zu beachten, das sind meistens Hotelobjekte. Das heißt, du hast dann ein Hotel-Apartment, das wird dann vermietet von diesem Hotel, gemanagt von dem Hotel und du bekommst als Investor deine jährliche Rendite.
Aber jetzt habe ich gerade ins Portemonnaie geschaut und sehe, da sind immer noch 400.000 weitere darin. Das heißt, ich komme mit 500.000 an. Was passiert dann?
500.000. Dann würde ich empfehlen, dass du diese 500.000 nimmst, weil du bekommst ein goldenes Visum. Das heißt, wenn du jetzt als Investor seit diesem Jahr haben wir eine neue Regelung, das waren früher 1,2 Millionen Euro, die musstest du komplett gezahlt haben, um dieses goldene Visum zu bekommen. Jetzt neue Regelung, seit Februar 2024 hast du die Option als Investor mit 500.000 Euro, die musst du noch nicht mal gezahlt haben komplett, mit Unterschrift kannst du dieses goldene Visum schon beantragen. Und da helfen wir natürlich unseren Kunden auch. Das heißt, du kommst jetzt hierher, sagst, ich hast eine 500.000.
Und mit diesem Visum kann ich für die nächsten 10 Jahre hier bleiben.
Genau. Du kannst gehen, und das ist der wesentliche Punkt, weil die Leute sagen, ja, was habe ich denn für Vorteil? Du kannst gehen, kommen und gehen, wie du möchtest. Wenn du eine Firma hast, dann musst du hier mindestens, also aktuell, die ändern sich ja auch mal ein bisschen, dann musst du aktuell alle paar Monate nach Dubai kommen, einreisen, mal dein Gesicht gezeigt haben. Sonst haben die Leute ja hier Firmen, machen nichts damit. Und dann kannst du wieder ein halbes Jahr weg sein, so ungefähr. Mit diesem goldenen Visum kannst du machen, wie du möchtest. Kannst du kommen, kannst du gehen, so ungefähr. Hast natürlich dann auch für die gesamte Familie die Option, deine Familie mit reinzunehmen. Ist schon gut. Und für 500.000 Euro würde ich sagen, mitnehmen.
Gut, aber auf welche Sachen muss ich achten, damit ich nicht reinfalle?
Auf was?
Auf welche Sachen muss ich achten, damit ich nicht reinfalle?
Reinfallen in was?
Naja, ich investiere immerhin 500.000 und weiß aber nicht im Grunde genommen, wie ich es am besten machen soll. Also was sind so die typischen Schritte?
Das habe ich ganz oft. Gerade der Deutsche ist ja schon sehr, sehr, sehr kritisch. Und der Deutsche ist auch sehr vorsichtig in der Regel, das wissen wir alle. Was aber gut ist, weil letztendlich ist es ein komplett anderer Kontinent, ein anderes Land. Und wir kennen das in Deutschland aus und die Gesetze in Deutschland, aber hier ist es natürlich anders. Das heißt, das Wichtigste, Allerwichtigste, richtige Ansprechpartner zu haben, jemanden, der unabhängig ist. Das heißt, niemand, der jetzt für einen gewissen Bauträger arbeitet, weil das wiederum ist etwas, was ich wieder etwas kritisch sehe. Dann hast du jemanden, der nur für einen Bauträger arbeitet und der sieht ja den ganzen Rest nicht. Und der will ja nur das Projekt verkaufen von diesem Bauträger. Ich will jemanden haben, der unabhängig ist. Dann muss ich natürlich darauf achten, dass es Freehold ist. Freehold heißt, ich kaufe Grund und Boden. Mir gehört Grund und Boden oder ein Teil von diesem Grund und Boden und nicht nach 99 Jahren, es geht's wieder zurück. Ganz wichtig, Freehold. Dann, was ist noch wichtig? Natürlich, dass du einen guten Bauträger hast. Ein Bauträger, der eine gute Reputation hat. Ein Bauträger, der zuverlässig ist, der auch schon einen Track Record hat. Ein Bauträger, der hat schon Projekte abgeschlossen. Ein Bauträger, der auch in der Zeit abschließt. Das heißt, ne? Nächster Punkt, Lage. Wenn nicht sogar der wichtigste nach dem richtigen Ansprechpartner. Die Lage, mit der Lage kommt, fällt und steht alles. Das Wichtigste ist die Lage. Nach der Lage natürlich der Zahlungsplan. Das heißt, ich mache immer grundsätzlich wie so eine Analyse und gucke mir diese ganzen Sachen an und kann dann meinem Investor sagen, okay, das ist das richtige Projekt für das, was du jetzt hier in Dubai vorhast. Genau. Und dann geht's los.
Ein schöner Abschlusssatz.
Ja, ein schöner Abschluss. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil du gerade noch mal sagtest, auf was muss ich achten, dass ich da nicht irgendwo reinfalle. Ganz, ganz wichtig, in Dubai haben wir einen sogenannten Escrow-Account. Dieses Treuhandkonto ist für jedes Projekt, wenn du in Dubai kaufst, wenn es ein Projekt ist, was noch im Bau ist. Das heißt, du zahlst jetzt nicht an mich das Geld oder an meine Firma oder an den Bauträger, sondern du zahlst als Kunde immer auf dieses Treuhandkonto. Damit ist dein Geld, dein Geld ist jetzt nicht irgendwie, sagen wir, irgendwas passiert, dann geht es nicht weg. Das heißt, du hast auf diesem Treuhandkonto eine gewisse Sicherheit und Garantie. Dann, ne, Dubai lebt von Immobilien und Tourismus, dass dein Geld sicher ist. Ja, das ist nochmal ganz wichtig.